Er war nackt, als Tante Giulietta ihn holte. Sie stand vor ihm und sagte, »Ich bin deine Tante Giulietta.« Er hätte sie nicht erkannt. Er sah zu ihr auf, langsam trat sie aus dem Dunkel der Erinnerung hervor. Sie roch eigenartig. Er hatte gehört, dass feine Damen etwas verwendeten, das Parfum hieß. Ein anderer Zögling hatte es erzählt. »Es kommt aus Paris, der schönsten Stadt der Welt«, hatte er gesagt, in konspirativem Ton, als gäbe er ein Geheimnis bekannt. Sie wussten nichts vom Leben draußen. Wer etwas wusste oder gehört hatte, oder von jemandem gehört hatte, der etwas gehört hatte, erzählte es. Und die Welt draußen wurde in den Fantasien der Kinder immer geheimnisvoller, voll edler Menschen, die Dinge besaßen oder taten, die die Fantasie entzündeten und zugleich überstiegen. Der Geruch der Tante, war es das, dieses Parfum? Es war scharf und irgendwie, er dachte, wie etwas, das verfault. Das kannte er, verfaulen. Aber er bemühte sich, den Geruch der Tante zu mögen, wenn es denn das war, Parfum. Er könnte dann den anderen erzählen, dass er nun wisse, wie das riecht. Wenn sie in der Nacht im Schlafsaal lagen, in ihren quietschenden Stahlrohrbetten auf den Matratzen, die nach Generationen von bettnässenden, angstschwitzenden, masturbierenden Zöglingen rochen. Es war kein warmer Mai, aber es war Mai. Sie würden nicht erfrieren, nackt im Hof. Sie mussten die Kleidung ablegen, bevor sie hinaus durften in den Tauwetterschlamm. Man konnte ja nicht jeden Tag ihre Kleidung waschen. Was hatten sie schon? Keine Garderobe, das war auch so ein Wort aus den Erzählungen, dass die Menschen draußen eine Garderobe hatten. Was das war? Etwas, das so aussah wie das, was ihr geliebter Vater Enver Hoxha anhatte, auf den Fotos, die überall im Heim hingen, und das auch schöner war als die Kleidung ihrer Erzieher. Die Jüngeren balgten, stießen einander in den Schlamm, die Älteren masturbierten, demonstrierten Erektionen, niemanden kümmerte es. Ismail war alt genug, um zu wissen, dass er nackt war. Er stand vor der Tante mit dem Parfümgeruch und hielt die Hände vor sein Geschlecht. Blutkrusten und Dreckkrusten auf der Haut, die rot und nippelig war, weil ihm kalt war. Ein Erzieher gab ihm einen Schlag auf den Hinterkopf. Abmarsch zum Waschen! So kam er heraus, als Tier. Kein bewundertes Äffchen, ein Krustentier, ein Drecktier. Er war der Tante dankbar. Er fragte nicht danach, was sie davor gemacht hatte, was seit Mutters Tod geschehen war. Und sie sprach es nicht an, nie. Erzählte nichts. Sie war jetzt da, hatte ihn befreit und kümmerte sich. Sie war keine Ersatzmutter. Sie hatte wahrscheinlich nicht einmal den Anspruch, das zu tun, was eine Mutter macht, das Kind an sich drücken, ihm über den Kopf streichen, es trösten, versuchen, sich in seine Seele einzufühlen oder es zum Lachen zu bringen. Sie kitzelte ihn nie, sie lachte nie mit ihm bei einer Tollpatschigkeit, und bei Schmerzen tröstete sie ihn mit dem Satz, das geht vorbei. Immer wieder, das geht vorbei. Sie konnte für ihn sorgen, das tat sie. Und Ismail lebte in dem Gefühl, dass alles vorbeigeht. Im Grunde war das damals sein Lebensgefühl, abgestumpft in einem Wartesaal zu sitzen. Er fragte sie nicht, wie sie zu dem kleinen Apartment in La Praca gekommen war, dem 11. Bezirk, einem Arbeiterviertel von Tirana, weit außerhalb der Ringstraße. An die Villa im Blocco konnte er sich nicht mehr erinnern. Das Leben im Waisenhaus ist vorbeigegangen, und nun wohnte er also in diesem Apartment in der Ruga Matti Logorezzi, unweit der Tuchfabrik, in der die Tante arbeitete. Dort arbeitete sie in der Färbeküche an der Wanne, hantierte mit gefährlichen Chemikalien, ohne Mundschutz, ohne Handschuhe. Von dieser Arbeit kam ihr Geruch, von den chemischen Verbindungen und den Laugen, die in der Fabrik in Verwendung waren. Der Geruch fraß sich in ihre Haut, in ihre Haare. Sie bekam ihn nicht mehr los. Das war das Parfum der feinen Dame. Und die Garderobe. Sie brachte Stoff mit aus der Fabrik, daraus nähte sie für ihn zwei Hosen, zwei Jacken, in Blau. Sie kümmerte sich.